Heute geht es um eine Steuer, also eine Steuer auf die Steuer, also nochmal die Paketsteuer. Und wie absurd diese eigentlich mittlerweile ist. Dann wissen wir jetzt, dass Trump mit den Zöllen eigentlich mehr verloren hat als gewonnen. Außerdem schauen wir uns bei dem geschlossenen oder beschlossenen Doppelbudget an, wer am meisten verliert. Spoiler, es sind nicht die Gutverdiener. Dann gibt's passend zur Urlaubszeit Neuerungen bei den Fluggastrechten, da hat die EU wieder was rauskauen. Dann reden wir über das Thema Altersarmut, weil es dazu eine neue Studie gibt und die 6 Milliarden Dividenden aus dem ATX oder fast 6 Milliarden, 5,6 sind's. Also wieder vollgepackt und damit herzlich willkommen zur Folge 187 des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir gegenüber sitzt der Matthias. Servus, Matthias.
Grüß dich, Philipp.
Womit starten wir? Ich sehe da gerade ganz oben, die EU sichert das Grund auf Bargeld. Was ist denn das bitte?
Achso, ganz oben in unserem Skript. Jetzt habe ich mich schon umgedreht und im Kasten geschaut. Aber ja, tatsächlich habe ich ganz oben noch spontan was eingefügt, nämlich ein Thema, das uns in dem Podcast, glaube ich, schon seit Folge 1 begleitet, nämlich Bargeld und die Art, wie wir bezahlen. Und die EU macht jetzt gerade etwas, das wahrscheinlich niemand ihr zugetraut hätte. Denn wenn man in so manchen politischen Kreisen unterwegs ist, dann hat man ja den Anschein, dass die EU so etwas ist wie dieser große Big Brother, der dich überwachen möchte, der das Bargeld abschaffen will, der mit dem digitalen Euro noch näher an deinen Finanzströmen ran möchte. Das ist ja so der Eindruck, den man hat, wenn ich jetzt denke an Gespräche, auch so theoretisch auch im Familienkreis, so eher in ländlichen Regionen, da ist ja alles, was von der EU kommt oder alles, was in Richtung digitaler Euro geht, ist ja immer gleich Überwachung und so weiter. Aber, lange ausgeholt für den kurzen Sinn, die EU sichert jetzt das Recht auf das Bezahlen mit Bargeld. Also die EU macht gerade das, was eigentlich jeder oder viele Menschen behaupten, was sie eigentlich nicht tun wollen würde. Nämlich sie möchte, dass weiterhin EU-Bürger das Recht haben, auf Bargeld und mit Bargeld bezahlen zu können. Geht auch so weit, dass dort festgelegt ist, dass ein Land Maßnahmen ergreifen muss, das den Bürgern landesweit den Zugang zu Bargeld garantiert. Und das ist, wie gesagt, ein Artikel, der war in der Presse von einem Korrespondenten aus Brüssel, genau, vom Oliver Grimm, vom 9.7.2026, also das ist ganz aktuell. Und ja, spannend, diese Entwicklung in diese Richtung. No-Cash-Schilder werden in Geschäften verboten. Also ich kenne bisher primär diese No-Card-Schilder. Ich hoffe auch, dass diese verboten werden. Aber explizit steht auch im Artikel 5a, dass eben No-Cash-Schilder in Lokalen oder Geschäften verboten werden. Ich war jetzt witzigerweise letztens in einem Café, in so einem hippen Café, ich glaube es war im 7. oder 8. und da war tatsächlich so ein Schild No Cash, da hast du quasi nur mit Karte bezahlen können. Das andere Beispiel, man kennt es eh, in diversen Wirtshäusern, wo man eben eher dann die No Card Schilder vorfindet. Von dem her, das Ganze soll voraussichtlich ab 2029 gelten, somit alle Zeit der Welt, sich so ein hochkompliziertes Sum-Up-Tool zu kaufen, wo man eben Kartenzahlungen unkompliziert entgegennehmen kann, beziehungsweise jeder, der ein Handy mit NFC hat, könnte theoretisch schon morgen oder wahrscheinlich sogar noch heute Kartenzahlungen akzeptieren, aber nur nicht hudeln, dauert noch ein bisschen, bis endlich jeder das Recht hat, so zahlen zu können, wie er möchte.
Also für alle, die noch ganz viel Schilling daheim liegen haben, man kann es jetzt trotzdem noch umtauschen, weil der Euro bleibt uns vielleicht. Also auch wir haben die Chance, dass wir weiterhin Bargeld nutzen dürfen, das Grundrecht. Und jetzt kriegen wir sicher wieder einen auf den Deckel von den Zuhörern, weil wir wieder das Thema Bargeld angesprochen haben. Aber es ist halt einfach interessant in dem Fall. Was wir jetzt wieder ansprechen, bitte?
Ja, weil eben in dem Fall sprechen wir nicht darüber, wie böse quasi oder wie gerne wir mit Karte bezahlen, sondern wir brechen ja heute das Gegenteil auf und sagen, hey, in Zukunft ist eine sehr positive Entwicklung, kann jeder so zahlen, wie er möchte, entweder Bargeld oder eben auch Karte. Aber eben dieses Recht auf Bargeldzahlungen, das wird jetzt eben auf EU-Ebene verankert. Und somit kannst du jetzt quasi in Zukunft keinen mehr ausschließen, der sagt, ich möchte aber bitte mit Karte bezahlen, und du kannst jetzt dann nicht mehr sagen, geht nicht, Cash only. Genau.
Voll, das macht schon Sinn und das wird uns uns beide insbesondere sehr freuen, weil wir zahlen fast nur mit Karte, ne?
Beziehungsweise ich hoffe, also ich habe jetzt nur diesen einen Artikel gelesen. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich auch in beide Richtungen gilt, dass man quasi auch in Zukunft ein Recht hat auf Kartenzahlung. Sollte das so sein, müssen wir dann in einem zukünftigen Podcast eine Klarstellung bringen. Aber wie gesagt, 2029, da wird sicher noch der ein oder andere Gesetzesentwurf bis in der Entwurf der Verordnung kommen. Ja. Auf jeden Fall Bargeld bleibt. Sehen. Das ist die Kernaussage. Bargeld bleibt.
Ja, absolut. Bargeld bleibt, also an alle, die Angst haben, dass Bargeld verschwindet, Bargeld bleibt. Was auf jeden Fall ja interessant ist, wir haben es ja schon mehrmals besprochen, aber es gibt jetzt ein bisschen eine Neuerung, beziehungsweise das Thema Steuer auf die Steuer, das Thema Paketabgabe, die soll jetzt ja kommen am 1. Oktober. Und jetzt ist so ein bisschen durchgedrungen, dass diese 2 Euro ja ohne Mehrwertsteuer gerechnet worden sind, die sie immer rausgehauen haben. Das heißt, für ein Backel mit 20% Mehrwertsteuer, also wenn da etwas drin ist, das 20% besteuert wird, dann zahlt man 2,40 Euro statt 2 Euro und bei einem Buch zum Beispiel 2,20 Euro Paketabgabe. Also das ist schon mal absoluter Wahnsinn. Und wie schon angesprochen, die Versandhändler über 100 Millionen trifft es hauptsächlich. Das heißt, das sind die Großen. Aber was ich ganz absurd finde, was ich da jetzt rausgelesen habe, die Steuerschuld bleibt auch bei Retoure. Also wenn du jetzt was zurückschickst, kriegst du nur noch das zurück, was die Ware ist, aber diese Steuer nicht mehr. Ich meine, das ist ja wohl ein absoluter Wahnsinn, wenn das wirklich so ist. Und also ich bin gespannt, ob das wirklich kommt, also oder kommen wird, ob das dann hält, weil der Handelsverband zum Beispiel sagt, das ist erstens absolut extrem bürokratisch, dann ist es recht wackelig, ökonomisch natürlich massiv kontraproduktiv, weil das einfach jedes Backel teurer macht und der stationäre Handel sieht natürlich eine Chance, dass man halt wieder mehr in den stationären Handel geht. Meine Kritiker sagen sogar, es ist zu niedrig, das ist sowieso auch Wahnsinn. Am Ende des Tages trifft das dann wen wieder? Natürlich uns alle. Die Inflation wird es wahrscheinlich auch wieder etwas betreffen, also bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ein Wahnsinn. Also das ist schon spannend, weil diese offizielle 2 Euro pro Paket, was laut Finanzministerium rausgehauen worden ist, stimmt de facto nicht, weil ja Mehrwertsteuer drauf ist. Das ist halt echt nicht schlecht. Ja.
Ja, gelten soll die Paketsteuer ab 1. Oktober 26 und soll eben, so wie du gesagt hast, Unternehmen betreffen, die über 100 Millionen Euro Jahresumsatz hier in Österreich machen. Das sind laut Handelsverband nur unter Anführungszeichen 16 Plattformen. Was man da aber allerdings nicht mitgedacht hat, ist, dass über 4000 weitere österreichische kleinere und mittlere Betriebe auch direkt betroffen sind, weil die ja über die großen Plattformen Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast. Ebenfalls verkaufen. Und da gibt es ein spannendes Interview in der Presse auch mit dem, wie heißt er, der gute Herr, von der Melanie Klug auf jeden Fall einmal. Die hat den Herrn, ich glaube Oliver Klug, kann das sein? Na, Gucci heißt er. Wo ist er? Otto, nein.
Harald Gucci.
Harald Gucci, da ist er. Genau, also er sagt, das ist die dümmste Steuer, die ich in meinen 61 Jahren wahrgenommen habe. Harald Gucci, der mit seinen Online-Plattformen Otto und Universal betroffen ist. Ihm wäre am liebsten gewesen, die Gebühr beim Checkout als eigene Buchungszeile auszuweisen. Das wäre aus unserer Sicht die fairste Variante dem Kunden gegenüber, sagt er. Ja, aber da die 2,40 Euro jetzt kein Durchlaufposten sind, den die Plattformen eben einheben und weitergeben, sondern die Plattformen selbst in der Abgabe schuld sind, müssen eben Otto, Universal und Co. die Abgabe in die Preise einkalkulieren. Das heißt, das wird für viele Online-Händler sehr schwierig und komplex und ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und für den Endkonsumenten am Ende, der sieht das nicht. Das heißt, sobald da irgendwie dann der Lärm rund um diese Abgabe verstummt ist, und ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu schnell passieren, sehen wir am Ende unterm Strich nur die höheren Preise. Aber, und wir geben quasi wieder den Unternehmen die Schuld, weil die so böse sind und immer alles teurer machen. Das ist ein bisschen so wie die Lohnnebenkosten in Österreich, brutto netto. Das, was das Unternehmen zahlt, sieht man ja auch nicht auf dem Lohnzettel, dass da eben noch einmal 30% an top kommen. Und so ist es jetzt eben auch mit dieser Paketsteuer. Jetzt wissen wir alle, 2 Euro plus Mehrwertsteuer kommt quasi on top. Die Unternehmen werden das wieder in ihre Preise kalkulieren, wird zu höheren Kosten führen. Und Philipp, so du gesagt, das ist ein Wahnsinn, wenn man was zurückschickt, wird die Steuer oder wird das quasi nicht rückerstattet. Also das ist ja wirklich, man kann sich nur auf den Kopf greifen. Gucci sagt auch irgendwie, ja, bitte.
Ja, ich wollte nur was ergänzen, wenn du fertig bist, aber red nur weiter.
Ja, ich such's gerade raus, er hat irgendwas gesagt, er zweifelt am Wirtschaft. Da, genau. Er hält das Vorhaben auch für naiv und zweifelt am Wirtschaftsverständnis der Entscheider. Wer hat das nochmal ins Leben gerufen?
Naja, ich gehe mal davon aus, dass das die SPÖ war, oder beziehungsweise unser Finanzminister, ne?
Ah, das ist gut möglich, ja, das passt zu der Aussage, ja.
Genau. Würde ich halt zumindest so vermuten. Und weil du sagst, es wird dann weitergeben, natürlich wird es weitergeben an die Kunden, ist ja vollkommen legitim. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, so die ungefähre durchschnittliche Netto-Gewinnmarge, was die Unternehmen teilweise haben, so zwischen 5% und 10% im Online-Handel, kommt halt immer aufs Produkt und so drauf an, dann wird das schon, die müssen die das teilweise weitergeben, weil sonst sind es irgendwann pleite. Ich meine, das ist jetzt wieder extrem gesprochen, aber so wie du sagst, die Unternehmen können da gar nicht allzu viel machen, als das weitergeben. Also am Ende des Tages trifft es natürlich wieder uns und eine neue Steuer auf die Steuer oder eine neue Paketsteuer, und auf der anderen Seite kriegen wir die Mehrwertsteuer gesenkt als Goodie, dass wir beim Einkaufen uns leichter tun. Aber es war ja klar, dass da irgendwas kommt, um das quer zu finanzieren. Aber dass gleich so ein Hammer kommt, ist schon einmal nicht so schlecht. Also ich bin wirklich gespannt, wie das dann passieren wird, überhaupt mit dem Rücksenden, das ist sowieso ein Wahnsinn. Und ich kenne ja einige Leute, die, ich meine, ich würde das zum Beispiel sowieso nie wirklich machen, weil aber es gibt ja viele Leute, die einkaufen, Amazon und sonstigen, und das dann regelmäßig zurückschicken, ne? Oder zwei Pakete kaufen und dann die zurückschicken, eins davon, weil es halt nicht passt. Das ist jetzt dann wahrscheinlich Geschichte, ne? Weil wenn du sagst, du kaufst zweimal das gleiche Ding, was halt auch so eine gleiche Hose zum Beispiel, die einfach ein bisschen Größenunterschiede hat, weil es halt im Online-Kauf macht das schon bis zu einem gewissen Grad Sinn, wenn du die Größe 100% warst, und dann schickst du es zurück und dann bleibst du eigentlich auf die 2,40 € sitzen, hast du eigentlich dann 4 Euro, ja, oder ja, also 2,40 € gezahlt. Das ist halt dann schon, und das, wenn du es mehrmals machst, dann blöd. Ja.
Also bei mir geht gerade der Postler täglich ein und aus und liefert quasi Unmengen an Pakete. Noch quasi ein bisschen ausnutzen, bevor es dann eben teurer wird. Und das Ding ist ja, dass die Paketsteuer deswegen ins Leben gerufen wurde, um eben ein bisschen so zu verhindern, dass so viele Leute billig Waren aus China kaufen. Nur genau das hat ja eigentlich die EU jetzt schon gemacht mit der Paketsteuer, die auf EU-Basis anfällt. Ich glaube, das waren jetzt so 3 Euro pro Warenkategorie. Das heißt, eigentlich hätte man jetzt dieses Problem schon auf EU-Ebene gelöst. Ja, warum braucht es dann jetzt quasi noch eine heimische Paketsteuer, um den Wettbewerb hier in Österreich zu schaden? Ich habe jetzt einen witzigen LinkedIn-Poster noch gesehen von jemandem von der Post, zu denen gehört ja das Kaufhaus Österreich. Und die haben jetzt quasi so gepostet auf LinkedIn, oder die eine Person, dass man doch jetzt bitte zum Kaufhaus, also dass man Geld sparen kann, wenn man jetzt beim Kaufhaus Österreich einkauft, weil die machen quasi so wenig Umsatz, dass sie unter die 100-Millionen-Euro-Grenze fallen. Dass man sich mit sowas einmal brüsten kann, ist auch ein bisschen traurig.
Ist ja Wahnsinn, ja. Und wer sich nicht brüsten kann, Matthias, das ist der Trump. Wir haben schon lange nicht mehr über Trump geredet, jetzt kommt er wieder. Weil es ist ja seine Zölle, was da im März, was war das, 25, oder war das, glaube ich, schon ein Jahr her, wo er mit dem Schild gestanden ist. Ich hab gedacht, das war eigentlich heuer dabei, war das eigentlich schon letztes Jahr. Da hat der Trump ja sich, also falls es die Leute, die in den Medien noch erinnern können, wie es ausgeschaut hat, der ist mit seiner komischen Platte, ist er hingestanden und hat dann alle möglichen Zahlen drauf gehabt, was halt irgendwelche Prozentzahlen für Zölle waren. Und das Supreme Court hat ja heuer im Februar entschieden, dass die größten dieser Zölle, also dass Trump durch seine Zuständigkeit überschritten hat. Und was war die Folge? Unternehmen, die Zölle gezahlt haben, haben massenhaft Rückzahlungen beantragt, und ab Oktober 25 waren es insbesondere 81 Milliarden Dollar, die zurückgezahlt werden hätten sollen. Im Vorjahr dann war es eigentlich nur 5 Milliarden. Also diese Zölle haben grundsätzlich viel reingespült, aber jetzt hat wieder viel zum Zurückzahlen gebracht, weil er muss es zurückzahlen. Ne? 81 Milliarden Euro, Dollar müssen zurückgezahlt werden, weil Trump einfach seine Kompetenz überschritten hat. Und jetzt sieht man aber trotzdem wieder, obwohl man glaubt, dass Trump alles machen kann, dass er trotzdem dann wieder beschränkt wird aufgrund der Rechtslage, was ja sehr gut ist. Das heißt, er kann auch mal schnell was durchziehen, was nicht funktioniert vielleicht. Und oder in der jetzigen Situation klappt und dann im Nachgang wieder revisiert wird. Und ja, da sieht man mal, dass Trump zwar mächtig ist, aber nicht alles durchgeht. Und in dem Fall hat er ziemlich verkackt, würde ich fast sagen, weil er hat nämlich das Haushaltsdefizit schon mal plus 2% nach oben getrieben, also 1,37667 Billionen Dollar, dann 1 Billion Dollar einfach nur als Zahlung für Zinsen, Militärausgaben auch plus 5% für den Iran-Krieg. Also bis dato hat Trump jetzt für die USA nicht unbedingt was Positives gebraucht im Sinne vom Staatshaushalt. Der Kapitalmarkt natürlich, der läuft gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Trotzdem bleibt für Österreich, Europa halt diese Unsicherheit, weil die Zölle sind jetzt juristisch zwar nicht durch, nicht legitim, aber man weiß ja nicht, was ihm wieder einfällt. Vielleicht kommt er wieder mit irgendwas und dann ist wieder Unsicherheit drin. Und das belastet ja auch die ganzen Behörden. Das darf man nicht vergessen. Es ist ja ein riesiger Fall dann gewesen, den der Supreme Court da hat entscheiden müssen. Und das bindet ja auch wieder Ressourcen und kostet natürlich immens. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Aber auf jeden Fall, diese Zollthematik, die hat er verkackt. Matthias, ich habe mit Markus da schon das eine oder andere Mal drüber geredet, diese Trump-Zölle, aber ich kann mich noch erinnern, ich glaube, die Folge, wo er gerade diese Schilder hochgehalten hat, die paar Tage vorher, da waren wir zwei und wir haben uns damals schon drüber gedacht oder drüber geredet, dass das schon echt interessant ist, wie das sein kann, dass der da auf einmal das alles im Alleingang macht, ne?
Ja. Ja, und ganz ohne saubere Formatierungen. Weder eine
Lösung. Ja, das war für, stimmt, das war für die das Schlimmste. Ich war's schon wieder. Wild durcheinander gewürfelt, sozusagen. Wenn wir jetzt weitergehen zum Thema Regierung, dann würde ich nochmal zurück auf Österreich kommen. Trump ist jetzt eigentlich so ziemlich abgeschlossen, würde ich jetzt mal sagen, für heute. Es gibt ja dieses Thema Doppelbudget. Das heißt, Österreich muss ja sparen. Also wir alle müssen sparen. Jeder muss einen Beitrag leisten, wenn man das so hernimmt, die Aussagen von der Politik. Ich würde aber eigentlich sagen, dass wir schon immer unseren Beitrag leisten. Aber okay, das sei dahingestellt. Und unser Finanzminister hat ja dieses Doppelbudget sozusagen verabschiedet, würde ich jetzt einmal sagen. Und am härtesten trifft es die klassischen SPÖ-Wähler. Weil das mitunter auch die Pensionisten sind, da würde die Inflation dann nicht unter abgegolten, also real abgegolten. Somit wird's entwertet, die sind 0,25% unter der Inflation. Auch Arbeitslose, also AV-Beträge steigen. Teilzeitkräfte und die eben unter einem gewissen Wert verdienen, zahlen trotzdem höhere Abgaben. Der Familienbonus wird eingeschränkt. Die Paketabgabe, was wir schon angesprochen haben, also trifft überproportional Menschen, die online kaufen, weil vielleicht der stationäre Handel zu teuer ist. Der E-Auto-Sachbezug soll ja wegfallen. Für den Mittelstand trifft das, also die mittelständischen Unternehmen trifft das dann enorm, insbesondere die vor kurzem vielleicht erst umgestellt haben von Verbrenner auf E. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Also am Ende des Tages, diese Einsparung trifft dann nicht die, die es sich eh leisten können, sondern eigentlich wieder den klassischen Wähler, die klassischen Wählerschicht, die klassische Mittelschicht, vielleicht auch die ein bisschen drunter. Also am Ende des Tages war das wieder ein Schachzug, der uns allen einfach mehr kostet. Und wenn man die Prognosen von den Instituten, ich glaube das WIFO-Institut, oder ich bin mir jetzt noch ganz sicher, wer das gesagt hat, die haben gesagt, auch diese Einsparung, was jetzt eingespart werden, ist viel zu wenig. Und das meiste wird ja nicht eingespart beim Staat, bei der Regierung und so weiter, sondern bei den gesamten anderen Sachen. Ich bin mir jetzt mal 100% sicher, ob die Zahl jetzt stimmt, aber ich glaube, da waren nur ein paar hundert Millionen Einsparungen auf staatlicher Sicht und die Milliarden Einsparungen sind bei Gesundheit, bei Pension, bei was auch immer alles. Und das ist halt schon wieder ein Wahnsinn. Also man sieht halt, wurscht, welche Farbe da an der Macht ist und die Finanzen lenkt, es geht immer, es kommt nichts Gescheites raus. Ne? Oder es kommt nichts so raus, dass wir positiv einmal rausgehen können, dass es irgendwen Vorteile bringt, insbesondere die vielleicht weniger verdienen. Aber ja, das, also man sieht wieder, egal welche Farbe da an der Macht ist, es kommt nur Kauderwelsch raus. Ja, katastrophal. Matthias, hast du da irgendwas dazu zu sagen?
Mir gefällt dein Skript, da steht, trotzdem treffen die Maßnahme klassische SPÖ will am härtesten und dann steht drunter arbeitslose Pensionisten und Niedrigverdiener. Also das habe ich mir gedacht, mutig.
Habe ich aber so nicht geschrieben, gell? Das ist nicht eigentlich.
Das von der KI. Oder was dann?
Ja, das ist von der KI so. Aber grundsätzlich war halt, ich glaube, dass das mit den SPÖ-Wähler am härtesten auf die Pensionisten gegeben ist, weil das eigentlich eine der größten Wählerschichten ist und die Pensionisten einfach weniger Geld bekommen haben, also weniger Erhöhung von der Pension. Auf der anderen Seite habe ich ja bei einem anderen Artikel gelesen, dass die Pensionisten am wenigsten Problem haben aktuell, der große Teil. Somit ist es halt die vielleicht neu in Pension sind oder die halt nicht mehr so viel verdienen oder die im Vorab weniger verdient haben. Und wie wir wissen, wie gesagt, die Pensionisten sind ja eigentlich hauptsächlich Rotwähler. Also das ist ja das, was man immer liest in den Nachrichten, kann ich natürlich auch irren. Auch die KI kann sich da irren, ob das so wirklich stimmt. Aber meines Erachtens sind die Pensionisten meistens Rotwähler, weil sie eben aus der Arbeiterklasse kommen. Und das war ja früher so, SPÖ war ja Arbeiterpartei. Ist heute anscheinend nicht mehr so, wie man sieht, wenn es dann am meisten trifft. Aber ja, so soll es sein. Interessant auf jeden Fall, dass man dieses Doppelbudget als Einsparung nicht sieht, als Einsparung beim Staat oder bei den Posten, die vielleicht nicht so relevant sind. Und lieber wieder dort einspart, wo es der Regierung wahrscheinlich weniger wehtut, aber uns halt mehr wehtut. Und das trifft ja nicht nur SPÖ-Wähler, sondern natürlich uns alle, das ist ja vollkommen klar. Aber nachdem der SPÖ-Finanzminister an der Macht ist, ist das halt eine schöne Metapher, dass alle davon betroffen sind. Ja, schade drum. Ich denke mal die ganze Zeit, warum müssen eigentlich 286, glaube ich, Abgeordnete im Parlament sitzen, wenn eigentlich meistens viele Sitze leer sind. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Sitzung gibt oder wenige Sitzungen, die komplett vollgefüllt sind. Da frage ich mich, warum brauchen wir dann 286, wenn eh die Hälfte nicht da ist. Ne? Aber das ist jetzt so ein Gedankengang von mir. Ja, vielleicht kann man das irgendwie erklären, warum das relevant ist, dass wir so viele Leute im Parlament sitzen haben, wenn eigentlich oftmals, wenn man so OF3 oder so dann die Sitzung anschaut oder OF2 oder wo auch immer das dann läuft, wie viele Sitze da leer sind. Ich denke mir halt, wenn ich ein Meeting habe, in der Firma oder wo auch immer, und da kommt mehr als die Hälfte nicht. Das ist auch interessant dann und irgendwie komisch. Also ich glaube, das passt da nicht ganz. Aber okay, das ist was anderes. So, jetzt habe ich weit ausgeholt. Mehr gesagt, als wie ich eigentlich sagen wollte. Gehen wir kurz zu den EU-Fluggastrechten, weil das bringt uns ja ein bisschen was Positives mitunter wieder. Matthias, du bist ja jemand, der gerne fliegt, der viel fliegt, der teilweise schon gefühlt im Ausland wohnt. Schön. Hast du schon mal irgendeine Entschädigung gekriegt, weil der Flug verspätet war?
Witzigerweise nicht, nein. Also obwohl ich auch viel mit Ryanair und EasyJet oder früher auch Wizz Air geflogen bin, habe ich immer sehr Glück gehabt mit den Flügen, was jetzt das Timing betrifft. Und auch jetzt, weil ihr habt mal in einer anderen Folge angesprochen gehabt mit den ganzen Gebühren, die man eventuell hätte zahlen müssen für zu großes Gepäck, Babysitz, Check-in und so weiter und so fort. Also Check-in-Gebühr, wenn man quasi nicht selbst eingecheckt hat, habe ich auch nie bezahlt. Und ich stelle mir immer die Frage, wer sind diese Menschen, die es nicht schaffen, rechtzeitig, weil du hast ja über 24 Stunden oder 48 Stunden, glaube ich, Zeit, bei Ryanair einzuchecken, digital am Handy. Früher hattest du das sogar doch den Bordpass ausdrucken können. Also wer schafft es nicht, innerhalb dieser Zeit so etwas zu machen und steht dann quasi am Flughafen, Schalter und sagt, ich muss einchecken, bitte. Habe ich nie verstanden.
Also ich weiß, wer das nicht kann.
Ja,
Gewisse Leute, die nicht oft fliegen und sich fürchten davor, das am Handy zu haben, weil, weißt du, weil das Handy kann ja ausfallen, die drucken es lieber aus, aber wobei, da muss man auch sagen, die drucken es dann eher zu Hause schon aus.
Eben,
ja,
weil
also stimmt recht. Ja. Genau. Und wo ich das schon mache am Schalter, ist, wenn ich weit fliege, wenn ich was zum Aufgeben habe natürlich, wobei, da bin ich auch schon vorher eingecheckt, na, stimmt eigentlich gar nicht, na, absolut. Ich weiß auch nicht so ganz genau.
Also all diese Gebühren haben ja den Sinn, dass sie quasi dazu bringen, dass sich die Leute schon vorab mit ihrer Reise auseinandersetzen, sich die Gedanken schon daheim machen, rechtzeitig vor dem Abflug. Jetzt fliegt die ganze Zeit so eine Fliege da herum. Die ganze Zeit die Tür offen gehabt. Wie auch immer, die ganzen Maßnahmen haben ja den Sinn, dass man sich daheim hinsetzt, Gedanken macht, okay, möchte ich einen Sitz buchen? Ja oder nein? Passt, wenn nicht, dann kriege ich halt einen random Sitz zugeteilt. Habe ich meine Bordkarte? Weiß ich, wann ich zum Flughafen komme? Also diese ganzen Maßnahmen und Strafen unter Anführungszeichen sollen ja dazu führen, dass du am Flughafen der Firma keine Arbeit machst. Dass du alles bereit hast, einfach einsteigen kannst und schnell ins Flugzeug kommst, sodass das Flugzeug schnell abgefertigt werden kann. Weil der Grund, warum Ryanair und Co. in 25 Minuten einen Turnaround schaffen und andere Airlines nicht, ist eben, dass sie diverse Prozesse so gut durchgetaktet haben wie keine anderen. Gut, dass sie hier und da weniger Reinigung machen, weniger Service im Flugzeug anbieten, auch gut. Aber die sind heute auch nicht mehr da. Oder sagen wir anders, eine Austrian Airlines auf der Kurzstrecke steht einer Ryanair um nichts mehr nach. Du musst bei einer Austrian Airlines, zahlst du auch für jedes Handgepäckstück größere, das du mitnehmen möchtest. Du hast kein Getränk inklusive, du hast keinen Snack inklusive. Der einzige Unterschied ist noch die Mozartkugel, die du bekommst, ja. Dafür zahlst du aber das Doppelte wie beim Ryanair-Flug. Also wenn du dir heute anschaust, auf irgendeine griechische Insel, ich habe gestern geschaut, Kos, Austrian Airlines hin und retour, 250 Euro, ohne ein Gepäck, ohne Sitzplatz, ohne nichts. Ryanair dasselbe, 111 Euro. Muss ich mir auch bestellen dazu. Das Check-in-Gepäck oder halt Handgepäck, wenn ich es mitnehmen möchte, meinen Sitzplatz. Ich kann immer noch kostenlos einen zufälligen Sitzplatz bekommen. Gut ist. Also wenn ich günstig fliegen möchte, kann ich das immer noch machen. Und andere Airlines, ja, wie Austrian oder Co., die machen ja auch, also die kopieren ja eh auch schon dieses Geschäft der Billigflieger. Aber ich finde, dieses Argument der Billig-Airlines zählt heute nicht mehr, wenn man sich die Preise anschaut. Natürlich kann man günstig fliegen, wenn man zeitlich flexibel ist. Aber zu den Zeiten, wo halt viele Leute fliegen möchten, hat natürlich auch Ryanair, Wizz Air, EasyJet und Co. ein sehr hohes Interesse daran, möglichst einen hohen Ticketpreis durchzusetzen. Weil die wollen ja auch Geld verdienen, die sind an der Börse, die müssen Gewinn erwirtschaften, die müssen Mitarbeiter bezahlen und. Also ja, so viel zu meinem Rant oder zu der Frage, habe ich schon mal solche Fluggastrechte oder so Entschädigungen bekommen? Nein.
Ich habe es einmal bekommen, es war schon viele, viele Jahre her. Ich weiß aber nicht mal ganz genau, wo wir da waren. Es war auf jeden Fall über 3 Stunden Verspätung. Ich glaube, dass wir damals irgendwie in Mallorca waren wir, stimmt. Da sind wir dann eine Nacht haben wir länger bleiben müssen, weil der Flieger ausgefallen ist. Ich weiß aber nicht mehr warum, genau. Aber es war, glaube ich, irgendwas mit den Mitarbeitern, dass da irgendein Dings war, glaube ich. Aber nur mal ganz kurz zu den Fluggastrechten, damit man das jetzt kurz sagen, was das überhaupt ist. Man hat Anspruch auf eine Entschädigung ab 3 Stunden sozusagen. Also das bleibt aber in dem Fall gleich. Bis 1500 Kilometer 250 Euro. Über 3.500 oder 600 Euro, wenn eben die Airline das Problem zu verschulden hat. Und das ist halt, wenn gewisse Sachen so in deren Relevanz fallen. Und was jetzt neu ist, dass die Airline innerhalb von 4 Tagen nach der Ankunft über den Entschädigungsanspruch informieren muss. Das ist jetzt neu dann. Passagiere haben auch 9 Monate Zeit, diesen Antrag dann zu stellen, wenn sie die Info haben. Das heißt, man hat relativ lange Zeit. Die Airline muss dann binnen 30 Tagen zahlen oder ablehnen mit Begründung. Also ich habe damals, glaube ich, einige Monate gewartet. Also das ist dann schon mal interessant. Kinder unter 14 Jahren dürfen gratis neben Eltern sitzen. Keine Sitzplatzreservierungsgebühren. Das heißt, die brauchen zwar trotzdem ein Ticket, wenn ich es richtig verstehe, aber wenn sie neben den Eltern sitzen müssen oder dürfen oder können, da zahlt man keinen Aufpreis und das wäre sonst der Aufpreis gewesen. Das gilt auch für Schwangere und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Also auch da ist es, wenn man dort sitzen will. Und Schreibfehler im Namen, kostenlose Korrektur, wobei ich mir die Frage, wie kann das eigentlich sein, weil ich muss ja meinen Reisepass ja hochladen oder hinschicken und ich schaue ja 3-mal, wenn ich einen Flug buche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fliege ja nicht jeden Tag, wenn man vielleicht jeden Tag fliegt oder sehr oft fliegt, dann schaut man vielleicht weniger drauf. Und du hast ja schon angesprochen, das Thema Boarding Pass für eingecheckte Gäste, die kann man dann kostenlos am Flughafen wahrscheinlich ausdrucken. Aber da steht ja auch wieder eingecheckte Gäste. Das heißt für mich, ich muss vielleicht vorher schon eingecheckt haben, damit ich dann gratis ausdrucken darf. So würde ich es verstehen. Ja, auf jeden Fall gibt es ein paar Neuerungen. Es gibt ein paar neue Rechte für uns als Passagiere. Also am Ende des Tages hoffen wir natürlich, dass keiner irgendwie das in Anspruch nehmen muss, weil über 3 Stunden Verspätung irgendwo sitzen ist halt auch nicht so lässig und wünscht man sich eigentlich nicht, weil entweder will man schnell in Urlaub oder man will schnell nach Haus. Und deswegen. Aber ganz interessant, dass es da Neuerungen gibt.
Finde ich gut. Ja. Vor allem auch die Tatsache, dass die Airline dich quasi 4 Tage danach aktiv über Entschädigungsansprüche informieren muss. Ich kann mich erinnern, bei Corona, da hatte mein Bruder eine Fernreise gebucht bei einer großen österreichischen Airline und da gab es massive Probleme mit der Rücküberweisung bzw. mit der Inanspruchnahme von Fluggastrechten. Ja, Punkt. Von dem her, gut, dass ich die Erinnerung.
Matthias, du hast letzte Woche schon einen Artikel geschickt, oder war das diese Woche? Ich weiß nicht mehr genau, weil wir sehen uns ja relativ oft immer oder hören es sehr oft. Es gibt eine neue Studie zum Thema Altersarmut und mehr als die Hälfte der Österreicher hat Angst davor. Oh Wunder, hätte mich jetzt nicht stark verwundert, aber es dürfte einfach mehr Leute geben, die jetzt aktiv dran drüber nachdenken. Hast du da mehr dazu, zu der Thematik?
Jein, und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich da jetzt nicht wieder so großartig aushole rund um das Thema, wie wichtig es ist, privat vorzusorgen, bla bla bla, das glaube ich, können wir alle nicht mehr hören. Aber es gibt tatsächlich eine neue Studie von der Bank 99, publiziert eben am 10. Juli, also ganz, ganz frisch. Und da steht eben ganz konkret, mehr als die Hälfte in Österreich haben Angst vor Altersarmut, besonders Frauen. Also über 60% haben hier Angst, im Alter arm zu werden. Ja, woher kommt diese Angst? Naja, die Angst ist berechtigt. Schon heute ist jede 5. Frau in Österreich von Altersarmut betroffen. Ich habe es, glaube ich, im letztwöchigen Podcast auch schon sehr deutlich ausgesprochen. Und was ich bei dieser Studie besonders spannend fand, ist, dass die Angst vor allem bei den jüngeren Leuten vorherrscht. Die jetzt gerade in Pension sind und eine Pension genießen, die machen sich grundsätzlich keine Sorgen. Aber die quasi jetzt so in den 30ern bis 49-Jährigen, die haben doch hohe Unsicherheiten. Sehr traurig, 43% verlassen sich primär auf die staatliche Pension. Ja. Und jede 2. Person geht davon aus, nach dem Pensionsantritt noch weiter arbeiten zu müssen. Und wenn man das ein bisschen vergleicht mit den heutigen Zahlen, wie gut quasi Menschen schon heute mit der Pension auskommen, dann ist es so, dass jede 5. Person eben von Altersarmut betroffen ist und weitere 15% bekommen Hilfe von Freunden oder Familie. Das heißt, eigentlich könnte man auch sagen, dass ein Drittel aller Personen im Alter schon heute auf Hilfen angewiesen sind, sei es durch Freunde oder Familie oder durch eben auch einen Job im Alter, also durch das Dazuverdienen. Sehr traurige Zahlen finde ich dafür, dass wir in so einem, man sagt ja, reichen Land wohnen. Dafür haben wir immerhin hohe Steuern. Also ist ja nicht alles schlecht.
Yay.
Ja, und auch interessant, aber die Höhe der Vorsorge, also die Vorsorgesparrate, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Skript drinnen steht, aber da ist irgendwie gestanden in dem Artikel, muss ich mir jetzt schnell aufmachen noch, wäre vielleicht ganz interessant. Ich glaube, die Kärntner sparen am wenigsten und die Wiener und Vorarlberger am meisten, mit, glaube ich, knapp sogar 400 Euro. Philipp, hast du den Artikel zufällig?
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau war, aber das habe ich auch gelesen, dass die Kärntner am wenigsten sparen, beziehungsweise am wenigsten Geld auch vorgesorgt haben.
Was los ist?
Und ja, ich bin nicht dort, ich bin in Wien, ne? Das wird das Problem sein. Das wird sein.
Ich habe jetzt die Zahlen schon offen. Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Umzug nach Kärnten steht nicht an.
Nein, eher nicht.
Kärnten ist mit einer monatlichen Vorsorge in Höhe von 177 Euro, dürfte das Schlusslicht sein in Österreich. 177 Euro tun die Kärntner vorsorgen, in Salzburg sind wir bei 208, in Vorarlberg ja 422 und in Wien sind es immerhin durchschnittlich knapp 400 Euro. Also jeder, der jetzt quasi zum Beispiel einen Sunrise-Sparplan hat, der niedriger ist als 400 Euro, würde ich mal anpassen, ein bisschen weiter nach oben anpassen. Auf jeden Fall sollte nicht im Bereich von Kärnten sein, 177 Euro. Da geht ein bisschen mehr. Ja, das war so die Kernaussage dieses Artikels.
Aber weißt du, das, was ich da immer so extrem finde, dass, weil du vorgesagt hast, jede, weiß nicht, wie vielte Person heute schon ein blödes Problem hat. Und heute sind wir aber noch in der glücklichen Lage, dass dieses Umlagesystem mitunter noch mit diesen staatlichen Subventionierungen gut finanziert werden kann. Aber das ändert sich ja in den nächsten Jahren demografisch und wenn man gewisse Prognosen sieht. Und das ist halt schon ein gravierendes Problem, weil natürlich sagen die jetzigen Pensionisten wahrscheinlich eher, dass es gut ausreicht, dass es passt, weil sie halt jetzt gerade noch in einem relativ gut finanzierten System unterwegs sind, weil relativ viele Leute aktuell noch arbeiten, muss man auch sagen, im Vergleich zu den Pensionisten. Und langfristig sehen wir das aber sich ein bisschen drehen und das ist halt das Problem dann. Also diese 30 bis 49, besonders hohe Unsicherheit, das verstehe ich vollkommen und das wird wahrscheinlich auch so kommen, weil, wie gesagt, wir haben es ja schon mehrmals angesprochen, das Umlagesystem, wir wissen es eh, wie es mittlerweile funktioniert. Ich zahle heute meine Pensionsbeiträge und morgen kriegt das ein Pensionist. Funktioniert ja grundsätzlich super, ist ein System, das früher gut funktioniert hat, aber ist halt darauf aufgebaut, dass viele Menschen arbeiten und weniger in Pension sind. Das ist halt leider die Problematik, wo wir es hinentwickeln, auch in Zeiten von KI vielleicht, dass mehr Leute mehr Jobs machen, die weniger Leute mehr Jobs machen, die halt mehr bringen in Richtung, weil halt KI unterstützt und so weiter. Also wenn wir schauen, wo das hingeht. Auf jeden Fall ist das Thema mit der Altersarmut meines Erachtens ein ganz extremes, das uns sehr stark betreffen wird, wenn man sich nicht früh genug darum kümmert, wenn der Staat nicht jetzt endlich einmal überlegt, dass er das Pensionssystem ein bisschen nachhaltiger gestaltet, wie zum Beispiel, was wir eh schon mehrmals angesprochen haben, das schwedische Modell mit den 2,5% an Brutto Fixum, dass man investieren muss pro Monat vom Bruttolohn in ETFs und sonstigen, oder aber so ein Modell wie in Norwegen, dass man einen Staatsfonds aufsetzt, dass halt einfach die zukünftigen Generationen, die heute 30 sind eben, oder 30 bis 40 sind, dass die halt einfach in Zukunft sich leichter tun, dass das einfach funktioniert, dass vielleicht eine neue Barriere eingeführt wird, um eben diese Altersarmut zu verhindern. Weil was wird sonst passieren? Und das ist ja rein rechnerisch ja vollkommen legitim. Entweder wir müssen länger arbeiten und das ist ja eh schon im Reden, also Frauenpensionsalter wird angepasst an die Männer mit 65, alle beide sozusagen. In Dänemark, glaube ich, oder wo, haben sie sogar gesagt, bis 70 oder 75 schon. Also, und wie gesagt, irgendwann ist ja das Menschliche einmal ausgeschöpft. Also wir können nicht bis 100 Jahre arbeiten. Das wird nicht funktionieren, weil die wenigsten werden 100. Was gibt's da noch? Beiträge erhöhen, das passiert ja eh schon regelmäßig, die kannst du aber auch nur bis zu einem gewissen Grad erhöhen, oder eben weniger auszahlen, und auf das wird's rauslaufen. Erhöhung bis zum Max wahrscheinlich, höhere Abgaben und weniger Auszahlung. Also, das ist rein rechnerisch das Einzige, was wahrscheinlich in dieser jetzigen Form zur Finanzierung beitragen wird, und das ist halt das massive Problem. Und wenn man sich da nicht drum kümmert und mit der Vorsorge beginnt, dann wird man später sich denken, warum habe ich jetzt nicht auf den Trottel Philipp da gehört, der hat das eh 100-mal schon gesagt. Ich habe einfach nicht drauf gehört, weil ich war gescheiter, weil ich einfach nicht glauben wollte, weil ich mir einfach gedacht habe, es wird schon funktionieren. Ja, und wenn ich Unrecht habe, gut, dann soll es so sein. Wäre eher für alle am besten, wenn wir Unrecht hätten. Wir hätten trotzdem vorgesorgt, Zusätze noch. Also ich würde mich freuen, wenn ich dann später eine Pension kriege, mit der easy cheesy um die Runden komme. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil der Lebensstandard wird, was ist bei uns, glaube ich, so aktuell ungefähr 60% des letzten Lohns oder sowas, glaube ich. In Deutschland sind wir jetzt schon bei ungefähr 48 vom letzten Lohn. Also das ist halt schon krass. Und 50% weg, also wenn du jetzt 3.000 Euro verdienst netto und dann wie in Deutschland auf einmal unter 1.500 kriegst, also das ist schon ein massiver Einschnitt ins Leben, und wenn du nicht vorgesagt hast, dann bist du einfach der Depp, ne? Das ist leider so, und der Staat hilft dir da nicht. Und das ist halt das, was wir immer wieder versuchen zu erklären, zu propagieren, einfach vorsorgen, und wenn man es nicht brauchen sollte, gut, dann hat man trotzdem ein schönes Leben, aber ich gehe ja davon aus, dass wir es brauchen werden.
Also in Österreich rechnen wir nicht vom letzten Lohn, sondern man berechnet vom Lebensdurchschnittseinkommen, und davon sind es eben 80%. Das bedeutet, dass die Lücke vom letzten Lohn deutlich größer sein kann, ebenso in Richtung 60%, weil ja dann eben auch so Teilzeitarbeit, arbeitslose Zeit etc. reinkommt, und das wirkt sich halt negativ aus. Deutschland ist noch einmal schlimmer dran als wir. Du hast vorher gesagt, 100 wären die wenigsten. Da ist mir ein lustiger Artikel, oder nicht ganz so lustig, aber ein Artikel eingefallen aus der Presse, den ich etwas makaber fand. Der hat getitelt, die ältesten Menschen sind alle schon tot. Da ging es darum, dass ja hin und wieder berichtet wird, dass vor allem, keine Ahnung, in Japan die Menschen so alt werden, Und da gibt es jetzt einen Bericht, dass das häufig auf Irrtum oder Betrug zurückzuführen ist. Da gibt es einen Altersforscher, den Samuel Newman, und der hat das ein bisschen abgerechnet damit. Genau, weil Japan ehrt die Senioren, Respekt für Ältere. Man ist quasi draufgekommen, dass man, wenn man, umso mehr man Leuten gratuliert zu ihrem Alter, keine Ahnung, über 100, desto öfter sind sie tot. Zum Beispiel stellte sich heraus, dass die älteste Frau in Japan mit 113 Jahren schon seit 1986 verschollen war. Der älteste Mann, 111, den fand man als mumifizierte Leiche in seinem Bett, und die Familie hat 3 Jahrzehnte lang seine Pension kassiert. Und eine ähnliche Erfahrung hat man eben auch in Griechenland gemacht, zu Zeiten der Eurokrise, als Griechenland eben sparen musste. Da hat der Minister gesagt, dass es eine Untersuchung gab, dass nahezu jeder über 100-jährige Grieche das Produkt eines Pensionsbetrugs war. Genau, auch da jeder, der nachlesen möchte, der Titel heißt "Die ältesten Menschen sind alle schon tot", kam in der Presse am, Datum habe ich jetzt blöderweise nicht gescreenshottet, aber schon 2-3 Wochen her. Genau, nur mal um das einzufügen.
Interessant, ja. Aber es ist echt, also es ist arg, wenn du über 30 Jahre und die Pension kassierst, das ist arg. Also,
das ist echtes passives Einkommen.
Das ist genau so.
Ich zeig dir den Trick.
Genau so ist es, ja. Gehen wir mal noch zum Thema Dividenden und ATX. Letztes Thema eigentlich. Wie wir wissen, ist das Thema Dividenden im ATX Total Return, also in dem, wo die mit einberechnet sind, eigentlich einer der größten Treiber. Und wir wissen ja, in Österreich ist Österreich oder die Unternehmen in Österreich sind Dividendenzahler. Die meisten sind auch wichtige Dividendenzahler, die auch weltweit so gesehen werden. Und es gibt jetzt eine neue Schlagzeile von der AK, also von der Arbeiterkammer, zum Dividendenreport 2026, zum Thema, dass die ATX-Unternehmen wieder viel ausschütten. Und da steht auch drinnen, Aktionärinnen und Aktionäre der 20 Unternehmen, ATX-Unternehmen, dürfen sich freuen. Naja, wenn man investiert ist, dann ist man auch gewinnbeteiligt. Das heißt, man profitiert auch. Und aktuell, heuer 2026, schütten die Unternehmen 5,6 Milliarden Euro aus. Und das heißt, zum vierten Mal in Folge über 5 Milliarden pro Jahr. Und die Problematik ist, ich weiß jetzt die Zahl nicht 100%, aber ich glaube so ungefähr 40 oder 50% sogar gehen ins Ausland. Das heißt, die ausländischen Investoren wissen ganz genau, Unternehmen in Österreich zahlen brav. Du hast den Finger gehoben.
Ich glaube sogar deutlich mehr als 40, 50%.
Oder sogar 60, über auch 60 im Kopf.
Der Großteil geht
ins Ausland. Ich bin mir ganz sicher, aber genau. Und das heißt für uns, das sind einfach stabile Unternehmen, oder auch für die ausländischen Investoren, sind stabile Unternehmen, die einfach funktionieren, die einfach auszahlen, das seit vielen Jahren machen. Und von den 20 zahlen 18 aus. Lenzing und AT&S verzichtet nach Verlusten, wobei AT&S jetzt heuer das absolute Zugpferd war, den letzten über ein Jahr. Vielleicht kommt da nächstes Jahr was, werden wir sehen. Und die Top-Zahler, wie so viele Jahre schon, die OMV mit fast 1,5 Milliarden Euro, die Verbund mit 1 Milliarde, die RBI, also die Raiffeisen, mit 500 Millionen, die BAWAG mit auch fast 500 Millionen. Also das ist halt schon sehr schön. Und davon, und das ist ja das Orge, fließen 2025 1,6 Milliarden Euro an die Republik über die ÖBAG. Das heißt, die Republik Österreich, die ist ja diese österreichische Beteiligungs AG betreibt, die hat ja, glaube ich, 5 Aktien drin, oder von mir aus sind es 10 Unternehmen. Und davon ist eine die OMV, ich glaube die Erste Bank und Verbund, glaube ich, und noch ein paar andere, also Casinos Austria zum Beispiel und so weiter und so fort. Auch ein Bergbauunternehmen ist, glaube ich, auch drin. Und der Staat bekommt dadurch fast 1,6 Milliarden Euro, seit 2019 8,5 Milliarden Euro an Dividenden. Und trotzdem schaffen wir es nicht, einen Staatsfonds für uns mit einem Generationenvertrag aufzubauen vielleicht, der uns die Pensionen sichert. Das kannst du eigentlich nicht erfinden. Wir sehen das und wir bekommen da jedes Jahr Milliarden Euro, weil das gehörte der Republik und Amazon, und stopfen damit Steuerlöcher, ohne was langfristig nachhaltig aufzubauen. Also das kannst du eigentlich nicht erfinden. Das ist eigentlich echt ein absoluter Wahnsinn. Sie wissen, dass es funktioniert. Sie nehmen die natürlich auch gerne Dividenden, aber sie schaffen es nicht, dass sie damit irgendwas aufbauen, was uns dann langfristig hilft. Verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht ändert sich ja mal irgendwas irgendwann. Und das Interessante ist halt, diese Pointe von der AK, also eben Aktionäre, sich drüber freuen, na sicher freuen sie sich drüber. Und auf der einen Seite promoten oder schreiben die das auf und machen einen Report, um das aufzuzeigen, wie viel Wertschöpfung das eigentlich bringt, beziehungsweise wie viel Ausschüttung das bringt. Und auf der anderen Seite sind sie dann so dagegen, gegen Kapitalmarkt, gegen gewisse andere Sachen, was ich ja eigentlich sehr schade finde, weil so wie der Christoph Boschan von der Wiener Börse das immer sagt, die Börse ist eine Wohlstandsverteilungsmaschine oder kann es sein, wo jeder davon profitieren kann, wo jeder mitverdienen kann. Und da sieht man halt sehr schön, dass die Republik davon mitprofitiert, aber halt nicht wirklich was draus macht. Und das ist halt schade. Und ich will noch mal ganz kurz erwähnen, der norwegische Staatsfonds, der ist gestartet worden, ich glaube 1996, mit 200 Millionen Euro oder Kronen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon umgerechnet war damals. Und wenn wir jetzt 1,5 Milliarden pro Jahr nur durch die ÖBAG bekommen und davon einfach mal 10% oder von mir 20% investieren würden die nächsten 10, 20 Jahre, dann darf sich da schon was weitergehen, was spielen. Das wäre eigentlich ein No-Brainer, aber das wäre halt vielleicht auch zu einfach gedacht. Schade drum. Und auf der anderen Seite, obwohl wir sehen, dass der Kapitalmarkt sehr lukrativ ist, auch für den Staat, gibt es trotzdem keine Erleichterungen für uns, für die Altersvorsorge, keinen Kästfreibetrag, keine Behaltefrist, die wieder eingeführt worden ist, keine steuerlichen Anreize. Schade drum, weil eigentlich liegt sehr viel, ich glaube 350 Milliarden Euro liegen, glaube ich, gerade auf Sparbüchern und wenn es die richtigen, aber 350 war das letzte Mal, auf den Sparbüchern und dem Bargeld. Und wenn der Staat einen Anreiz schaffen würde, im Sinne von Behaltefrist, einen Freibetrag etc., bin ich mir ziemlich sicher, dass von diesen 350 Milliarden Euro ein paar Prozent, 10, 15, 20, wie auch immer vielleicht, also einige Milliarden Euro, relativ schnell investiert werden würden, weil halt einfach der Anreiz da ist. Also es wäre jetzt rein von meiner Warte her. Aber schade drum auf jeden Fall. Trotzdem ist es interessant, dass man immer wieder hört und das sowas schon seit vielen Jahren, dass der ATX halt sehr beliebt ist, weil er halt sehr viel ausschüttet. Und am Ende des Tages, der nicht investiert, der nicht vorsorgt, der nicht die Altersarmut damit bekämpft, mit dem Kapitalmarkt, der wird halt irgendwann später wahrscheinlich ein Problem haben, das haben wir eh schon vorher besprochen. Deswegen ist unser Appell wie immer, fangt endlich an zum Investieren, fangt endlich an, euch drum zu kümmern, euch um eure Finanzen zu kümmern. Weil wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut und die meisten haben Angst vor Altersarmut, dann muss man einfach was dagegen tun. Und es gibt nicht viele Rezepte dagegen. Es gibt auch keines, das ganz fix funktioniert. Rein statistisch gesehen und historisch gesehen funktioniert es aber mit dem Kapitalmarkt. Also wird es hoffentlich für uns auch so funktionieren. Und ja, also meines Erachtens, ich fühle mich sehr wohl am Kapitalmarkt, weil wenn man viele Jahre dabei ist, dann merkt man ja eh schon, dass sowas weitergeht und man versteht es auch. Und deswegen sagen wir auch immer wieder, das Thema Mitverdienen ist so unfassbar wichtig, weil das am besten das ganz greifbar macht, dass man einfach bei jedem von diesen 18 Unternehmen jetzt als Beispiel, was da jetzt im ATX auszahlen, bei jedem eigentlich mitverdienen kann. Und es gibt ja nicht nur 18, es gibt ja nicht nur 20 im ATX, sondern es gibt Tausende weltweit. Und ja, da kann man überall mit profitieren. Und wie gesagt, wir machen das ja leider in einem kleinen Stil als ÖBAG. Wenn man nach Norwegen schaut oder andere Länder, die machen das im großen Stil. Und das funktioniert für die schon seit vielen Jahren. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch bei uns sehr gut funktionieren könnte. Ja, also wenn jemand zuhört, der da was machen könnte, also ein Politiker, wobei das immer ein bisschen schwierig ist, dann bitte überlegt euch was, weil rund um Atom machen es die Länder schon, dass sie Anreize schaffen oder vielleicht auch solche Fonds oder sonstiges auflegen. Nur bei uns funktioniert es wieder aktuell nicht. Und nachdem wir ja aktuell ein eher wohlhabendes Land sind, dürfen wir das halt nicht wieder verschlafen und dann vielleicht eher negativ aussteigen. Das will keiner und das soll auch nicht so sein. So, langer Monolog. Matthias, hast du noch irgendwas? Du schaust da auf, nebenbei tust du, glaube ich, irgendwas gerade lesen. Vielleicht hast du irgendwas rausgesucht, noch, was irgendwie passend ist.
Ja,
oder du arbeitest nebenbei, weiß nicht.
Ich würde nur gleich vorweg einmal sicherheitshalber das Gesagte vom Anfang über das Recht auf Bargeld und Kartenzahlung eingrenzen und wieder mal sagen oder runterkorrigieren. Einigen wir uns mal drauf, dass die EU gerade an einem Recht auf Bargeldzahlung arbeitet und dass No-Card-Schilder in Zukunft verboten sind. Ob das dann eben auch aufs Cash geht, also dass es auch solche No-Cash-Schilder, nein, dass Cash-Only-Schilder verboten werden, das quasi, da möchte ich mich jetzt nicht mehr weiter rauslehnen. Wie gesagt, Recht auf Bargeldzahlung, das soll auf jeden Fall kommen. Bargeld soll eben auch ganz, ganz klar als Grundrecht verankert werden. Ich glaube, mit diesen erfreulichen News kann man, glaube ich, aus dem Podcast gut rausgehen.
Absolut. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Matthias, für die Zeit. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und ja, bis dann.
Wünschen euch alle, dass ihr euren Sparplan erhöhen könnt.
Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.